Hallo und herzlich willkommen bei den Multimaniacs. Eine neue Ausgabe, wir sind wieder da. Unregelmäßig wie immer und doof wie eh und je melden wir uns zurück. Ich bin der André und bei mir mein Teppichklopfer Sascha.
Hi. Meine hübsche Co-Moderatorin, hättest du auch sagen können.
Nee, Teppichklopfer, passt besser. Ja, wir sind mal wieder da, wir haben uns mal wieder tatsächlich zusammengefunden, wir zwei hübschen Moderatoren und haben ein neues Thema bereit. Wie immer sind wir zu zweit, da Magnus in den Weiten des Universums verschwunden ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht ist er auf den Bahamas. Vielleicht hat er einfach sich irgendwo ein Rumpfass geholt und segelt auf den Meeren. Wir wissen es nicht. Deswegen, wir machen zu zweit weiter. Und wir haben heute ein Thema, nämlich einen Film, den wir sichten durften bereits vor dem Kino-Release, was uns sehr freut. Und zwar ist es The Promise, ein neuer Film von Cape Light vertrieben in Deutschland, den uns vorab zur Verfügung stellen konnten. Danke dafür. Und da haben wir doch gesagt, klar, den schauen wir uns doch gerne mal an. Aber bevor wir zum Thema kommen, erstmal ganz gediegen. Sascha, wie geht's dir?
Es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir sehr, sehr gut. Hat damit zu tun, dass ich ab September eine neue Arbeitsstelle anfange und bei meinem vorherigen Job raus bin. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich dann endlich wieder ein Mediengestalter bin und nicht wie bisher ein System-Männlein für alles. Das hat meine Laune...
Mädchen für alles.
Ja, genau. Das hat meine Laune extrem gesteigert. Ja, soweit geht es mir also sehr, sehr gut.
Und dir? Das freut. Das freut doch sehr. Ja. Mir geht es eigentlich soweit auch ganz gut. Ich bin schon wieder im vollen Gamescom-Stress. Nächste Woche ist die Gamescom. Es muss noch viel vorbereitet werden und Freitag fahren wir schon runter nach Köln. Und wieder eine richtig schöne Woche. Ich hoffe, es wird nicht wieder 41 Grad. Wir haben schon drüber gesprochen heute Mittag. Wäre mal schön, wenn die Sonne einen nicht wegbrennt, noch zusätzlich zum ganzen Gewusel da.
Es ist allerdings dieses Mal schön, also nicht schön, aber es ist schön, weil 2K ist ja dieses Jahr nicht mit am Start. Und ich kann mich noch erinnern, die waren die einzigen, die ihre Vorstellungsräume auf amerikanische Kühltemperaturen runtergedreht hatten. Also du hättest auch Schweinehälften einfach aufheben können.
Ja, es war 11 Grad.
Ja, und das war letztes oder vorletztes, bei Battleborn war das damals. Und die Präsentation ging einfach eine Dreiviertelstunde und du hattest nur 10 Grad. Und vorher bist du den ganzen Tag über so eine 30-Grad-Messe gelatscht. Hast geschwitzt, hast eventuell auch einfach nur schon mal vorbeugend kurze Hosen und ein T-Shirt angezogen und sitzt dann in so einem 10-Grad-Raum für eine Dreiviertelstunde. War mega gut.
Das merkst du aber echt immer, wenn es Amis sind. Ich war mal für Oculus in Barcelona auf dem Mobile World Congress und haben da Oculus betreut. Und da waren halt auch die ganzen Amis von Facebook und von Oculus eben da. Und die auch immer so, kommen wir erst mal morgens so rein. So in Barcelona war ja auch halt entspannte 30 Grad so. Obwohl war Februar, also ich glaube, so krass heiß war es gar nicht. Also es war schon okay warm, es war so 20, 25 Grad. Und die kommen halt morgens da rein, so, Alter, ist das hier warm, und drehen erstmal so runter auf so 6 Grad. Und dann, das Geilste aber, die sind ja immer wieder gegangen. Das heißt, die waren über den Tag meistens eh nicht im Raum, sondern nur ich und ein Kollege. Und wir so voll abgefroren, mussten da die Oculus-Demos geben an die Journalisten und haben voll gefroren halt in dem scheiß Raum, so fast den Atem schon fast sehen. Und die kommen so einmal am Tag rein, oh, ist aber angenehm hier, und gehen wieder. Und
ich dachte so, Erinnere dich mal an Wolf of Wall Street. Da haben sie ja auch die Klimaanlage auf ja, genau. Eis gestellt. Die wollten ja, einfach nicht, dass ihr Spaß habt.
Das merkst du aber immer, die Amis, die müssen echt so, die müssen so Nuklear-Winter einstellen, so auf der Klimaanlage. Nee, aber sonst alles gut. Ich trinke gerade einen Gin Tonic, das macht den Sonntagabend auf jeden Fall besser. nö, aber sonst passt soweit. Bevor wir auch weitergehen zum Hauptthema, haben wir kurz überlegt, wir machen noch einen kleinen, mal so einen kleinen Recap, so was sonst bei uns so in den letzten Wochenenden so passiert ist, medial, bevor wir dann das Hauptthema abschweifen und dann nachher nicht mehr zurückfinden. Was hast denn du so noch so gesehen, so was hast du welche Highlights in den letzten Wochen gehabt, so an Spielen, Serien, was machst du gerade so medial?
Ja, dieses Mal ist es so, dass ich wenig über Spiele berichten kann. Ich hatte jetzt vor, ich glaube, 2-3 Wochen, habe ich endlich Horizon beendet. Und danach kam jetzt erstmal nichts, was mich so weit fesseln konnte. Aber dafür habe ich dann wieder Zeit gehabt, mir Filme und Serien anzugucken. Nachdem ich irgendwie mal die wilden 70er komplett durchgeguckt habe, eine schöne Serie, hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe die früher immer so auf, ich glaube, die kam mal auf Kabel oder so. Da habe ich sie geguckt und dachte mir so, ja, ist witzig. Aber tatsächlich, wenn du die durchguckst, magst du die Serie richtig. Dann war ja jetzt letztens hier Amazon 7 Tage Tiefpreiswoche.
Oh, das war schon wieder mein Ende.
Ja, da habe ich auch zugeschlagen. Zum Glück nicht ganz so krass, aber ich habe in den Wochen davor immer mal wieder gut zugeschlagen. Da ist allerdings das Highlight, dass ich mir Jinro geholt habe. Gab's und gibt's auch noch relativ günstig in einem sehr geilen Mediabook. Und der Film ist ja, also er ist animationstechnisch ist er eigentlich gar nicht so schick. Also er hat seinen eigenen Stil. Ist auch nicht immer super sauber, aber die Story ist einfach mega krass. Und hast du den jetzt auch letztens nochmal geschaut?
Nee, noch nicht. Also ich habe mir auch gekauft, 17 € da gekostet im Mediabook. Ja. Das ist auf 2000 limitiert oder so, also ganz echt eine ganz schicke Edition. Mhm. Für den Preis kann man auf jeden Fall zuschlagen. Aber nee, noch nicht geguckt. Aber ja, der ist, glaube ich, nicht, also das heißt nicht so gut gealtert. Der hat immer noch seinen Stil und so, aber man merkt schon, dass er natürlich noch in einer sehr frühen Phase animiert wurde.
Ja, also man merkt schon, dass der halt nicht lupenrein ist, aber die Story ist mega krass. Und gerade am Anfang, so mit diesen Bildern von extremen Krawallen in den Straßen, hat mich dann auch noch mal ein bisschen geflasht bezüglich aktueller Situationen hier so.
Absolut, ja. Der ist immer noch sehr aktuell, ja, eigentlich so vom...
Richtig, also ist ja halt krass, weil da drin Themen behandelt werden, die aktueller nicht sein könnten. Und ja, der hat halt dieses Gewaltlevel, wo es nicht gory und splattermäßig ist, aber das halt eine hohe, schockierende Gewalt drin. Und das ist auch sehr krass bei dem Film, weil der ist einfach nur düster und es ist auch kein Film, der wirklich Spaß macht oder einen unterhält, sondern den guckst du dir an und danach musst du erstmal irgendwie eine Weile Kontrast haben, aber nicht krassen Kontrast, sondern erstmal wieder klarkommen. Fand ich mega gut. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihn mir geholt habe. Ich habe den vor Jahren, habe ich den das letzte Mal geschaut. Dann hatte ich ein kleines Binge-Projekt gehabt, dass ich mir die Nightmare-Reihe anschaue, Nightmare on Elm Street. Ich bin auch bis zu Teil 6 gekommen. Also es fehlten eigentlich noch Teil 6 und Teil 7, der aber gar nicht so wirklich in der Reihe ist. Das ist ja so der erste Reboot-Versuch gewesen, meine ich. Der, wo sie den Film nachdrehen wollen.
Ja, und das heißt Reboot, aber ja.
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 Aber der sechste, der Ansatz. Hat schon, beim sechsten hat es schon aufgehört. Ich habe in den ganzen Filmen mich am meisten über die Effekte gefreut, weil mit Freddy Krüger konntest du ja wirklich alles machen. Der kann ja, was weiß ich, das eine Mal ist er ein Wurm, das nächste Mal ist er viele kleine Freddys oder ist in der Comicwelt und zerschnippelt einen und so. Also richtig coole Ideen für Effekte und der sechste hat's einfach komplett verkackt, meiner Meinung nach. Da sind die Effekte billig, die Ideen sind lame, Freddy ist viel zu witzig. Ich bin ja eh ein Fan der deutschen Synchro von Filmen. Das kannst du nicht verstehen, ich weiß. ich weiß auch nicht, ob die es in der amerikanischen Synchro so scheiße ist. Aber du hast dann halt wirklich Trillerpfeifengeräusche und Klingeln und Hupen und sowas. Und es hat halt nicht gepasst, auch wenn Freddy ja selber sich nicht so ernst nimmt. Aber der Film hat's halt übertrieben, der hat's zu lächerlich gemacht, fand ich. Und da
bei Freddy ist es halt immer so das Ding, du musst halt so genau die Mitte treffen. Also er hat ja ein Wortwitz so, aber es darf halt auch nicht lächerlich werden. Also er muss ja trotz seines fiesen, düsteren, schwarzen Humors, da muss er ja trotzdem bedrohlich wirken.
Ja.
Und das ist dann irgendwann halt echt ein bisschen verwässert so. Und es ist eher dann in die Klamauk-Richtung geschlagen schon. Das war halt dann too much.
Ja. Ja, und das ist im sechsten ist halt extrem krass. Dem einen Typen, der hat hier Hörgeräte und dann geht Freddy mit einem riesengroßen Ohrbohrer hin, bohrt ihm in den Kopf und dann hörst du so Plopp-Geräusche, wenn er dann wieder rauszieht. Das muss nicht sein. Also das war echt too much für Freddy mit ansonsten sehr coolen, abstrusen Ideen, wie jemand stirbt.
Ja, absolut, ja.
Sonst habe ich, was habe ich noch mir angeschaut? Ich glaube, das war sonst eher so Nebenbei-Programm, was ich geguckt habe. Also nichts so extrem herausragendes, dass ich sagen muss, da würde ich jetzt noch drüber sprechen.
So was du nebenbei noch so beim Wanken gehört hast.
Ja, genau, genau. Ja, ja, beim Wanken höre ich eigentlich eher so Waking the Cadaver oder sowas.
Waking the Cadaver.
Oh. Schön. Ja, herrlich.
Okay, okay, okay. Ja. Bei mir, ich habe auch Horizon durchgespielt, wie du weißt.
Ja.
Endlich, nachdem es schon die ganze Zeit darum jetzt lag, endlich mal durchgezogen. War mega begeistert. Das ist nach wie vor eins der besten Spiele bisher dieses Jahr auf jeden Fall.
Ja.
Hat echt einfach mega Spaß gemacht. Gute Story, gute Charaktere. War richtig cool. Hab jetzt auch mega Bock. Am 7. November kommt ja das Add-on, also ja. DLC. Der Story-DLC Frozen Wilds. Nee, Frozen, ja. Doch.
Doch, Frozen Wilds.
Frozen, ja. Wilds, ne? Bin ich mal sehr gespannt. Also habe ich richtig Bock drauf, da auch noch weiter zu machen. Also bin da noch nicht gesättigt. Da kann gerne noch mehr kommen.
Ja.
Ansonsten gaming-technisch habe ich danach jetzt, um dann mal wieder, du kennst das ja sicherlich auch, wenn du so ein großes Open-World-Ding durchhast, brauchst du erstmal ein bisschen Entschlackung. Deswegen habe ich jetzt den Story-Mode von Titanfall 2 angefangen. Ja. Weil das lag immer noch bei mir auf dem Pile of Shame. Das ist sehr cool bisher, muss ich sagen. Ich habe so 2 Stunden gespielt. Ist zwar natürlich auch relativ Call of Duty mäßig halt natürlich relativ straight und durchballern, aber Story ist sehr cool und auch von den Ideen her sind da Sachen drin, die hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Also sehr cool bisher, ja. Bin ich
ich fand Titanfall 2 hatte, ich weiß nicht wie, aber es hatte für mich irgendwie so ein bisschen Portalhaft, weil du musstest ja auch immer mal aus dem Mech raussteigen und dann selber noch rumlaufen. Es gab Punkte, da musstest du das aktiv tun und es gab ein paar Punkte, da konntest du dich entscheiden, was du tust. Aber letztendlich lief es halt immer drauf hinaus. Fand ich am Anfang nice, aber mir war einfach dieses Feeling, wenn du dann wieder in die riesengroße Kampfmaschine reingehst, das war mir zu schwach anders. Also das war für mich dann trotzdem noch einfach ein Shooter. Du hast dann halt kleinere Menschen kaputt gemacht.
Ja, aber das mag ich gerade so, dass das eben nicht diesen krassen Impact hat, weil du fühlst dich trotzdem mächtig genug, finde ich. Und ja. aber ich mich jetzt, also, das war in Titanfall 1 ja schon so. Zum Glück sind die, ist quasi das Handling in den Mechs, in den Kampfrobotern, in den Titans, ist zum Glück trotzdem halt so smooth, dass es nicht nervt. Weil mich hätte es halt voll genervt, wenn du dann plötzlich halt so wenn du zu Fuß unterwegs bist, du kannst so Wallriding machen, ja, du bist halt voll wendig und so. Mich hätte es halt voll genervt, wenn du dann quasi, das wäre ja quasi ein Negativpunkt, wenn du dann im Titan so mega klobig langsam wärst, wie so ein spastischer Mech oder so. Das ist es halt eben nicht. Du bist trotzdem super wendig, du kannst dashen, du hast geile Moves. Und das finde ich halt mega geil. Ja, das Dashen
macht auch Spaß. Also die Bewegung an sich hat mich auch nicht genervt, aber du hattest... Ja,
du meinst den Scale, also du fühlst dich
nicht wuchtig genug an. Ja, du hast halt nicht dieses Overpowered-Feeling. Ja, okay. Du warst da halt nicht, klar, du hast dann einfach die Männchen platt getreten, es waren ja dann nur noch Männchen, das waren ja keine Menschen mehr, die du gesehen hast. Das
sind die Männchen sind ja auch, die kleinen Männchen sind ja auch eher echt nur Ameisen, also ja, da konzentrierst du halt, dich wirklich auch auf die anderen Titans.
Ja, aber insgesamt war mir da, es hätte mich zum Beispiel irgendwie, hätte ich es cool gefunden, wenn da so ein bisschen Terrainzerstörung dabei gewesen wäre, weil wenn du plötzlich mit so einem riesen Vieh da durchkommst und, keine Ahnung, da gehen keine Bäume kaputt oder sowas, fand ich halt ein bisschen schade, weil das hätte das Ganze halt einfach nochmal so ein bisschen hätte mir einfach ein bisschen mehr Feeling dazu gegeben, dass du plötzlich in so einer mega Kampfmaschine sitzt.
Ja, verstehe ich absolut, hat mich jetzt nicht gestört, aber ja,
verstehe ich. Ab jetzt stört's dich wieso?
Ich verstehe den Kritikpunkt halt, ja. Ist okay, kann man.
Ja, ansonsten fand ich's auch, also hat mir als Shooter seit langem mal wieder viel Spaß gemacht, ein Shooter mit Future-Setting, der halt nicht einfach nur irgendwie Super-Soldat ist, sondern gerade dieses Jump'n'Run mit drin, dass du auch Rätsel lösen musstest, wie du an Stellen kommst, fand ich sehr cool. Ja, also es macht schon Spaß, aber mir hat halt dieser Übergang nicht gefallen.
Nee, verstehe ich, aber ja, wie gesagt, mich hat das jetzt nicht so gestört, aber wie gesagt, es hat dafür ein paar schöne Überraschungen drin, die man so von einem grabligen Shooter nicht erwartet. Deswegen ist das für mich ganz, ohne jetzt zu spoilern, aber das ist schon ganz, ganz nett, was die für Ideen haben.
Ja, ist ja jetzt, ist das jetzt nicht sogar im Access?
Was
im
ist das?
EA Access, im EA Access zu Pass enthalten? Ich meine ja, also man könnte da auch einen Blick mal reinwerfen.
Ist auf jeden Fall fast easy. Pleite, also man sollte es kaufen.
Ja.
Weil das Spiel hat sich ja nicht verkauft, wie man weiß.
Ja.
Das ist ein großer Flop. Weil sie zwischen Call of Duty und Battlefield 1 gelauncht sind, weil sie Vollidioten sind. egal. Genug von Titanfall. Ja, wie gesagt, das mehr habe ich auch nicht gespielt gerade. Ich will auf jeden Fall noch Hellblade anfangen die Tage, aber sonst mal gucken. War gaming-technisch jetzt ein bisschen ruhiger im Sommer. Da geht's jetzt erst dann nach der Gamescom dann erst wieder los mit Mordor und hast nicht gesehen. Mhm. Da kommen wir dann sicher in weiteren Casts drauf. Ansonsten gesehen, ich habe endlich mal Game of Thrones jetzt durchgebinged, die neue Staffel. Beziehungsweise ja, noch mal das Finale der letzten nochmal geguckt zum Einstimmen jetzt und dann nochmal die ersten vier jetzt am Stück nochmal durch, jetzt die neuen. Ja. Weil ich noch nicht angefangen hatte, bin wieder mega geflasht irgendwie, bin mega drin. Richtig Bock jetzt auf die nächsten drei. Es sind ja nur sieben diesmal in der Staffel. Mhm. Ja, fängt jetzt auf jeden Fall wieder, also die ersten zwei waren so ein bisschen slow, aber dritte, vierte waren dann wieder schon richtig, richtig krass und
bin gespannt. Ja, jetzt gerade halt die vierte, die ging sauber ab.
Ja,
ich finde halt auch, was Game of Thrones so ein bisschen, wenn man jetzt mal sagt, Game of Thrones und Walking Dead sind so die beiden Serienuniversen, die man vergleichbar vom Hype sehen kann.
Ja.
Korrigier mich, aber ich denke mal, das ist schon, kann man schon so sagen. Was mich bei Game of Thrones, was ich da besser finde, ist, bei The Walking Dead hast du halt dieses, ja, okay, es geht halt wieder und ja. Es passiert nichts wirklich Neues und bei Game of Thrones entwickelt sich die Geschichte immer schön weiter. Ist ja natürlich auch der Sache geschuldet, dass hier trotzdem Bücher verfilmt werden, die schon existieren.
Naja, bei dem Wallis ja
nicht. Nicht mehr? Ja, doch, ja gut, aber Inhalte schon noch.
Nein. Die neue Staffel basiert nicht mehr auf Büchern. Das Buch gibt's nämlich noch gar nicht.
Ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht.
Die sind jetzt quasi anderthalb Staffeln voraus.
Ah, okay.
Das gibt's alles nicht. Da warten die Buchfans seit über 10 Jahren drauf, dass es weitergeht.
Nice. Ja, gut, dann korrigiere ich mich.
Also die neue ist jetzt wirklich, die basiert lose auf den Ideen, die sie sich von Martin geholt haben, die irgendwie umgesetzt werden sollten, aber das ist alles noch nicht niedergeschrieben.
Ja, okay. Aber es ist halt trotzdem so, dass schon in den vier Folgen jetzt mehr passiert ist inhaltlich als bei The Walking Dead, meiner Meinung nach. Ich habe die siebte Staffel noch immer nicht gesehen. Muss ich vielleicht auch dann auch nachholen.
Doch, habe ich wohl. Ich hab die abgebrochen, glaube ich, ab der siebten oder so.
Es ist halt dann, es ist halt immer wieder, es ist ein böser Mensch da, dann kommt zwischendrin ab und zu mal ein paar Zombies, von denen die dann ein bisschen bedroht werden und dann ist wieder ein böser Mensch da. Es hat mich eigentlich schon ab Staffel 5 vollkommen nicht mehr gecatcht. Staffel 6 hatte ich noch geguckt, weil wir letztes Jahr im Cast drüber gesprochen haben.
Genau.
Aber ich komme nicht mehr rein. Es ist tot.
Gib mir genauso leider. Also das Ding ist halt auch einfach, bei Game of Thrones ist es ja quasi das krasse Gegenteil. Also da bist du eher, also da kann es ja eher passieren, dass du rauskommst, weil so viel passiert und du immer tausend Namen merken musst und wer da mit wem und hast nicht gesehen. Bei Walking Dead ist es genau andersrum. Es ist halt irgendwie total klar, was jetzt abgeht im Geist meistens. Also die Fraktionen sind klar aufgeteilt. Und es ist mehr wie so eine Daily Soap irgendwie, fühlt sich das an. Ja. Sie bleiben meistens an denselben zwei, drei Orten und ja, es dreht sich quasi alles immer. Also es ist immer so ein Vor und Zurück. Also das ist immer so, die Walking Dead ist jetzt so seit der letzten Staffel, es ist immer so zwei Schritte zurück, einen nach vorne oder so. Also es kommt halt nicht aus dem Pötten und ich hätte da auch so keinen Bock mehr drauf gehabt jetzt in letzter Zeit.
Mir ging halt auch dieses ganze Romancing da drin auf den Sack. Also,
ja,
weißt du, jeder mit halt jedem dann so.
Ja, keine Ahnung, ist halt belanglos. Ist halt Apokalypse, da kann man auch mal sein Würstchen halt in viele Winde
genau,
halten. Also,
genau.
Ja, das stört mich nicht direkt, aber
es war halt so dieses, es gibt halt Wichtigeres, als dass ich das in jeder Staffel, gibt's da irgendwie ein oder zwei Anbandelungen und es hat mich aber einfach überhaupt nicht mehr mitgenommen.
Du musst doch die Fans pleasen, so. Wenn die halt Schnackselei wollen, dann müssen die das liefern.
Ja, genau. Deswegen gucke ich Game of Thrones. Da finde ich viel Schnackselei.
Da wird einfach nur gebumst, danach bringen sie alle um.
Ja, genau. So wie im echten Leben.
Genau.
Das ist schön.
So
muss das sein.
Deswegen, also ich bin da schon wieder auf jeden Fall ziemlich begeistert und bin sehr gespannt. Denn heute Nacht, nehmen gerade Sonntag ja auf, heute Nacht kommt die neue schon. Mhm. Genau, das habe ich geguckt. Ansonsten war ich sehr filmaktiv in letzter Zeit.
Mhm.
Also eigentlich fast jeden Tag ein Film. Manchmal zwei. Ich will jetzt gar nicht auf so viel eingehen.
Hast du geschoben, ne?
Weil
jeden Tag ein Film, manchmal zwei.
Ich habe richtig viele Filme. Manchmal auch zwei. Nee, ich will jetzt gar nicht auf so viele eingehen. Die Zeit haben wir jetzt gar nicht, sonst wird das hier alles zu lang. Also ich habe gesehen Atomic Blonde in letzter Zeit jetzt. Der neue mit Charlize Theron. Dann habe ich gesehen Dark Tower, die Dunkle Turm, Stephen King Verfilmung. Dann habe ich geguckt Train to Busan und Seoul Station. Das ist der Zombie-Film aus Korea mit dem quasi dem Prequel als Anime. Dann habe ich noch geguckt King Arthur, den von Guy Ritchie, den neuen.
Oh, ich dachte schon, du hättest den alten geguckt.
Nee, den neuen.
Ich hatte mich nämlich letztens gewundert, als ich gesehen habe, King Arthur, und ich dachte so, oh ja, bisschen Schinken, ist auch
King
in Ordnung.
King Arthur. Nee, genau, das ja, und Dunkirk, genau, der neue Nolan halt. Aber das habe ich letztens jetzt alles gesehen in den letzten zwei Wochen. Will jetzt gar nicht auf zu viel davon jetzt detailliert eingehen, wie jetzt wird sonst zu lang. Kann ja mal grob abreißen. Also Dunkirk, der groß und viel gelobte, ne, wie hat der neue Nolan, Dark Knight und so, wird ja immer gerne gehypt. Gibt ja sehr viele Nolan-Fanboys. Sobald du im Internet irgendwas gegen Nolan schreibst, hast du sofort wie so eine Heuschreckenplage, die über dich drüber grast und dich abnagt. Ich fand Dunkirk echt nur so Mittelmaß tatsächlich, hatte ich im Kino gesehen, in der 70mm Fassung hier bei uns im Kino, optisch und audiovisuell einfach komplett ein krasses Ding, richtig übel, super lauter Sound so, wenn es ja dieser Kriegsfilm, wenn die Schüsse da irgendwie einprallen und das ist schon richtig geil, war mir aber insgesamt einfach zu dünn und hat mich durch das bisschen verkomplizierte Screenplay von Nolan voll nicht abgeholt. Also es war halt ein Kriegsfilm, der zeigen sollte, wie schlimm der Krieg ist, wo es ja um diese Belagerung eben geht. Und mir war das halt egal. Also ich habe da nichts gefühlt bei. Mhm. Und wenn du beim Kriegsfilm scheißegal ist, was da passiert, ist es schlecht. So.
Ja, und da war es ja in Wonder Woman besser.
Der war, ja, das stimmt tatsächlich. Der war mir echt zu verkompliziert erzählt. Da hat Nolan für mich wieder mal nicht den richtigen Ton getroffen. Andere finden ja, es ist Meisterwerk des Jahrzehnts. Ist mir Latte. Atomic Blonde ist richtig geil, kann ich mir jedem empfehlen. Der startet Ende August. Ich glaube, jetzt diese oder nächste Woche, glaube ich. Wie viel haben wir denn heute jetzt? Wir haben jetzt heute 13. Ich glaube, nächste Woche startet der. Wie wird neu mit Charlize Theron? Da habe ich auch gerade bei Matzes Kinowoche von Welle Nerdpol, war ich da gerade zu Gast. Da haben wir über den und den Dark Tower gequatscht. Könnt ihr mal reinhören, verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes. Sehr, sehr geiler Agenten-Thriller, der im Trailer gar nicht so das Ausmaß der Komplexität, die er hat, rüberbringt. So im Trailer sieht er aus wie so ein stupider Actionfilm, was aber gar nicht ist, sondern ist echt ein relativ smarter Agenten-Thriller in der DDR. Bisschen mit übertriebenen Kampfszenen, also ist von den Machern von...
schon mit übertriebenem Sächsisch.
Auch. die Agenten-Drecksel. Ist von den Machern von John Wick, das merkt man. Also die Kampfszenen, die Kampfchoreografien sind richtig krass so. Also Charlize Theron spart da sich auch nicht mal was einzustecken. Also wenn die da mal verdroschen wird, dann hat die auch mal so ein blaues Auge richtig aufgequollen. So, da nimmt die sich nichts. Also da die ist nicht so die strahlende Heldin, sondern da geht's echt schneller zur Sache mit gebrochenen Kiefern und ins Gesicht schießen aus nächster Nähe und so. Also schon ziemlich übel. Das Ganze so ein bisschen so in leichten, comichaften Neon-Looks. Also ganz schön zu beschreiben, aber sehr, sehr coole Mischung. Sollte man sich angucken. Der war ziemlich cool. Und wie gesagt, verlangt doch gehirnschmalzmäßig mehr ab, als der Trailer vermuten lässt. Also es ist echt kein stupider Action-Dumbatz-Film. Fand ich sehr, sehr überraschend und cool. Wie gesagt, Dark Tower dann noch gesehen. Ich kenne die Bücher nicht. Kennst du die?
Ich kenne sie, also ich habe die Hörbücher gehört, weil ich ja auch lesefaul bin. Und habe beim Trailer mir gedacht, dass das überhaupt nicht passt. Also wenn du dann den Roland siehst, der in den Trailern halt auch hin und her ballert und Zeitlupeneffekte und so ein Schiss, war mir der Trailer zu actionhaltig für den Inhalt des Buches und für den Charakter.
Das haben wir alle gesagt, ja.
Und weil der Charakter an sich eigentlich sehr bedacht ist und schon sehr philosophisch dran geht und eher abgefuckt und zurückhaltend ist und lieber Menschen und Situationen dieser Art meidet, und im Trailer ballert der ja alles zusammen.
Ja, im Film auch.
Ja.
Also sein einziges Motiv im Film ist halt einfach Rache. Er will jemanden töten und bringt alle um. Das ist halt, genau, ist mega bescheuert, haben mir auch alle gesagt, ja, ich wusste es nicht. Ich war okay unterhalten, aber selbst als Nichtkenner habe ich halt schon gemerkt, wie viel da fehlen muss und was da alles nicht erklärt wird. Also das war für mich alles komplett zusammenhangslos und habe ich einfach nicht verstanden. Ja. Wie gesagt, hört euch auch gerne mal den Matze-Podcast an, da von der Kinowoche, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Kann man sich tatsächlich, also als Buchkenner, so wie, also Matze kannte die Bücher auch alle, war ein großer Fan, der seine Meinung war quasi, kann man komplett meiden und meine ist selbst als Nicht-Kenner muss man das nicht im Kino sehen. Also das kann man
meine Mom, zu Hause die hat die Bücher irgendwie 5-6 Mal gelesen.
Genau, deine Mom ist ein Riesenfan, ne? Ja.
Ja, und die hat überlegt, ob sie reingeht und hat gefragt, ob ich mitgehe und ich habe ihr gesagt, vielleicht lassen wir es lieber. Ich werde ihr dann sagen, wir lassen es lieber.
Also ich habe keinen,
die war halt auch der Meinung, er fängt ja, ich glaube, bei Buch 4 an oder so. Er ist ja auf jeden Fall nicht von Anfang an. Und er hat sie auch gesagt.
Nee, tatsächlich erzählt er, das soll ein Sequel sein. Also das soll nach den Büchern spielen.
Ja.
Komplett nach den Büchern.
Ach so,
Das trotzdem ist ja noch dämlicher. Trotzdem gibt's aber alle noch, ne? Also das ist, also. Ja, es ist alles ganz komisch. Also, wie gesagt, ich kenne keinen einzigen Buchfan, der den gut fand. Also, ich glaube, das kann man dann
super wirklich schade. Ja, ich freue mich dann auf den nächsten King-Film.
Ja, mal gucken, es kommt ja zu Dark Tower noch eine Netflix-Serie und so, ne? Also,
ja, nee, ich meinte jetzt S.
Also, das ist ja auch lange nicht abgeschlossen. Ja, ja, klar.
Darauf freue ich mich sehr. Da bin
aber
ich
vielleicht
auch sicher,
aber vielleicht können sie ja das Thema ja noch irgendwann mal retten, wenn es mal jemanden.
Ja, also, dann müssen sie krass wechseln.
Ja, beziehungsweise viele sagen ja auch einfach, das ist einfach nicht verfilmbar, aber das.
Ja, nee, ist auch schwierig, weil.
Es muss wahrscheinlich eine 14-teilige Staffel-Serie drehen, irgendwie.
Ja, am ehesten wäre es wirklich, als Serie zu verfilmen, deswegen finde ich die Entscheidung dämlich, dass man einen Film draus dreht, im Grunde, als Pilot, weil da sind
ja, vor
auch
allem
in
ist
den
das
Geschichten einfach so viele Sprünge drin.
Das Schlimme ist, ja, das ist jetzt kein Spoiler, aber ohne ins Detail zu gehen, aber das Ding ist halt, der Film ist halt abgeschlossen. Also wow. Der Film hat ein klares Ende und du kannst da also nicht, also du kannst wahrscheinlich schon im Zusammenhang mit dem Universum, wo es halt verschiedene Parallelwelten gibt, kannst du wieder irgendwo ansetzen, aber im Grunde ist die Story abgeschlossen und es stimmt halt nichts einfach, ja.
Oh, nee, das ist dämlich.
Egal.
Naja.
Wie gesagt, sonst, wenn ihr noch mehr Hate drüber hören wollt, hört euch den Podcast von Matze an. ja, wie gesagt, dann habe ich noch Train to Busan, Seal Station gesehen. Train to Busan, mache ich ganz schnell. Bester Zombie-Film für mich dieses Jahr oder vielleicht sogar echt der letzten Jahre. Richtig geil. Super spannend, super, super umgesetzt. Geile Zombies, geile Ideen. Spielt halt in so einem Zug zu einer Zombie-Apokalypse. Richtig geil. Das Prequel Seal Station ist ein Anime quasi dazu. Kann man sich sparen, der war super langweilig. Also aber der Realfilm Train to Busan gibt's auch gerade bei Amazon Prime kostenlos. Sollte man sich angucken, wenn man da auf Horror und Zombies steht, geiler Film. Dann habe ich noch gesehen, super Netflix-Tipp, The Black Room. Ein Horrorfilm gedreht von einem Pornoregisseur, habe ich ja, glaube ich, auch schon empfohlen.
Ja, hat's mir geschickt.
Wenn ihr, ich habe dazu getwittert, wenn ihr 15 Bier habt und euch langweilig ist, guckt euch den Film an. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr gerade echt richtig besoffen seid und einfach nur
dann kann ich den gar
wollt,
nicht gucken.
Du musst halt echt viel Milch trinken, damit ihr schlecht wird, damit ihr gucken könnt. nein, also es ist halt wirklich, der dreht halt sonst Pornos, der Typ. Und der Film ist halt so schlecht. Also die Charaktere sind halt super schlecht, es sind halt so Porno-Uschis und der ist halt komplett kacke, aber halt dann doch wieder in manchen Szenen halt so kacke, dass er lustig ist. Also es ist echt trash. Aber
es ist nicht von dem Regisseur, der hier Dick Sharks gedreht hat.
Nein, nicht Dick Sharks. nein, aber es ist super behindert und mit abspritzenden Waschmaschinen und sowas. Es ist so komplett durch, aber guck ihn dir mal an, es ist schon irgendwie
ja,
witzig.
Ich glaube, ich guck den
Man kann ihm einen gewissen Charme nicht absprechen, also ja. Egal. Das war das. dann habe ich auch King Arthur gesehen, mache ich auch ganz kurz. Drecksfilm für mich, habe ich mich totgelangweilt. Von Guy Ritchie, ich mag seinen Stil echt nur bedingt. Snatch ist genial, die Sherlock Holmes Filme fand ich auch okay. Sonst tue ich mich mit ihm eher schwer, Rock'n'Roller und so fand ich alles nicht so geil. Und hier macht er halt als King Arthur im Grunde einen Gangsterfilm. Also die Dialoge könnte aus Snatch stammen und die Schnitt und die Kamera aus Sherlock Holmes. Also die Ritter unterhalten sich halt so in Jump Cuts wie so YouTuber so mit so Wortwitzen die ganze Zeit und und dann standen die Kämpfe sind halt super schnelle CGI-Effekt-Schlachten, wo Excalibur das Schwert so Power kriegt, womit er dann so ganzen Armeen in einem Schlag wegzimmern kann. Und dazu macht dann so Pirouetten und macht so Roundhouse-Kicks und kickt dann so alle durch die Wände und so. Es ist alles ganz furchtbar. Also ich fand den wirklich schlecht. Die Kritiken waren ja schon kacke und wir haben echt viele Leute gesagt, ey, du musst den doch mal gucken, der ist wirklich so für Hirn aus, einfach Spaß haben, nichts erwarten. Nein, Alter, selbst dafür ist der kacke. Das ist ein richtiger Scheißfilm. Also den könnt ihr euch richtig sparen.
Also dann lieber den alten King Arthur.
Dann lieber Black Room und schöne Waschmaschine abspritzen gucken, da hast du mehr von, echt. Und dann habe ich noch.
Ich gucke mir den gleich echt noch an.
Das macht das auf jeden Fall.
Gut.
Und so, damit wir jetzt weiterkommen hier, dann habe ich noch Final Destination 5. Ich habe echt viele Filme gesehen. Meine Fresse, es fällt mir das auf, wenn ich mal durch meine Letterbox jetzt scrolle. Dann habe ich noch Final Destination 5 endlich mal nachgeholt. Und den fand ich wieder sehr solide. Hast du ihn gesehen?
Ich weiß es nicht. Welcher ist denn das?
Das ist also, ich habe den ist vierten.
Mit dem Rasenmäher und mit der Autowaschanlage?
Nee. Das klingt auf den Anfang von einem Porno. Nein, also ich habe tatsächlich den vierten nicht gesehen. Ich habe 1 bis 3 geguckt, den vierten habe ich ausgelassen, ich weiß gar nicht warum. Und der fünfte war nämlich jetzt auch auf Netflix. Und der fünfte ist der mit dem Busunglück auf der Brücke.
Am Anfang. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe noch den gesehen, wo auch hier der Poolfilter einen weggesaugt hat.
Das war, glaube ich, der dritte. Glaube ich. Also der erste ist ja klar, der mit Flugzeugunglück, der zweite ist der mit der Autobahn, mit der Massenkarambolage.
Ja.
Der dritte ist der mit der Achterbahn.
Ja, dann den habe ich nicht geguckt.
Doch, ich habe den vierten wohl geguckt. Der vierte ist der mit dem Autorennen.
Ja, dann war das der mit dem, also ich habe einen geguckt, wo irgendwie eine mit in der Autowaschanlage beinahe getötet wurde, weil sie den Kopf im Dachfenster eingeklemmt hat.
Natürlich. Passiert mehr regelmäßig.
Ja, und dann halt auch ein Poolsauger irgendwie, also nicht ein Poolsauger, sondern so, da ist das Gitter vom Filter abgewesen, da saugt sein rein.
Das klingt auch schon wie ein Pornofilm, der Poolsauger. egal. Der, nee, aber dann, ich glaube, das war der vierte. Den habe ich doch gesehen, aber irgendwie entweder habe ich den nur ausschnittsweise gesehen oder kann mich daran erinnern. Aber
es ist halt auch die Schwierigkeit bei Final Destination, genau.
Das auch auseinanderzuhalten, ja.
Du hast keine Ahnung mehr, welcher jetzt der schlechteste war. Also die ersten beiden sind ja eigentlich ganz nice.
Die ersten beiden sind super. Ich finde, den zweiten ist der beste. Der ist richtig cool.
Aber danach wird's schwierig. Mit dem scheiß Kind, ich finde es da geil, wo dieses dumme scheiß Kind die Tauben jagt.
Ja, und von der Glasscheibe erschlagen.
So richtig nice. So, lass die Tiere in Ruhe, sonst wirst du gefickt. Und prima. Hat mir viel Spaß gemacht. Habe ich in Zeitlupe geguckt.
Viermal hintereinander. Deswegen bin ich heute ein bisschen krank. Ja,
vorwärts und rückwärts.
aber der fünfte, wie gesagt, auch gerade auf Netflix, kann man sich gut angucken, fand ich wieder sehr solide, coole Todesarten, nette Ideen, wobei ich leider ein bisschen fand, dass der verliert langsam ein bisschen diesen Drive, quasi der Aufbau der Tode war ja immer sehr, also die waren ja natürlich, ne? Also irgendwie ein Windstoß löst irgendwas aus, wie so der heiße Draht irgendwie, also irgendwas bewegt irgendwas und hier war es sehr konstruiert teilweise, also wirklich sehr krass konstruiert. Und dabei waren dann die Tode aber meist gar nicht so spektakulär, wie man sie sich vorgestellt hat, also wie sie angekündigt waren. Aber trotzdem, er war sehr solide, er war besser als der dritte, fand ich auf jeden Fall. Den vierten, wie gesagt, habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber konnte man sich gut angucken. Tony Todd ist natürlich wieder dabei als Krematoriumheizer, der wieder böse Vorausahnungen den Teens mitgibt. und er hat am Ende sogar einen ganz geilen Twist, den ich gar nicht kannte, also wusste ich gar nichts drum. Und ganz, ganz geiles Ende irgendwie. Wann war der? 2011 kam der ja schon. Und seit 2014 oder so heißt es ja schon, sie drehen an einem sechsten oder haben zumindest die Planung.
Ja, sterben bisher, halt die ganzen Darsteller, ne?
Bisher gibt es immer noch keine Bestätigung irgendwie. Aber ja, wenn man das Franchise mag, kommt man den fünften auf jeden Fall auch gut weggucken. Ja, ich glaube, das war so halbwegs alles. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Filme geguckt, aber es ist auch egal. Ich habe echt fucking viel Filme geguckt. Ich habe mir auch, wie gesagt, auch gerade in dem Sale und aus UK, ich glaube, ich habe mir in den letzten 4 Wochen irgendwie 40 Blu-rays gekauft oder so.
Ich weiß noch das Bild, was du mir geschickt hattest.
Furchtbar.
Erste Lieferung ist da, zweite kommt morgen.
Ja, das war nur das, ja, da kamen noch 5 oder so.
Ja.
Das ist alles furchtbar. Ich hab gerade die Tage mit, ich glaube gestern oder vorgestern, auf Twitter hier mit Christian geschrieben vom Devils and Demons Podcast. Grüße an dieser Stelle. kamen wir irgendwie aufs Thema von wegen Sammeln und wie viele Blu-rays kauft ihr euch? Er macht ja gerade so ein paar Umfragen für seinen Podcast auf Twitter. Mhm. Und da meinte er irgendwie von wegen so, ja, man könnte ja auch ruhig mal endlich mal einfach alle Filme erstmal gucken, bevor man sich neue kauft. Und da habe ich nur blöd gelacht, ne? Und meinte so, ja klar. sagte kein Film niemals. So.
Ja, ich habe auch da noch ein Pile of Shame, ein ganzes Regal of Shame im Grunde.
Ja, ist ganz furchtbar. Scheiß Film.
Da sind aber auch Filme dabei, die guckst du dann und dann hast du einfach nur diesen Was habe ich getan Gedanken im Kopf.
Ja, das hatte ich früher, das mache ich ja zum Glück nicht mehr. Also ich kaufe mir jetzt
ja, ich habe ja aus der Zeit noch die Sachen,
die ich geguckt habe. Kenne ich. Aber ja. Ich bin zum Glück echt mittlerweile zumindest so klug, dass ich wirklich die Filme echt nur kaufe, die, wo ich weiß, die habe ich gesehen, die fand ich richtig geil, die will ich auf jeden Fall in meinem Leben noch ein, zwei, dreimal gucken. So, ich habe ja früher
wirklich so wie der letzte Lovecraft.
Hau ab, Alter. Wobei, ich bin ja sehr schockiert. Der hat auf Letterboxd ja irgendwie eine 4,3 von 5.
Was?
Der ist richtig gut bewertet.
Alter, der ist so schlecht gewesen.
Ich muss ihn vielleicht nochmal gucken, ohne Hate im Kopf oder mich vorher besaufen. Naja, aber ich habe ja früher auch so richtig viel blind gekauft, ne, deswegen. Also wirklich einfach in den Laden gerannt Mittag so, ja, ich nehme 5 Filme mit und 4 davon waren scheiße, so.
Wickeln Sie sie mir ein, ich nehme sie gleich.
Ja, machen Sie die kleine braune Plastiktüte bitte. Ja, stecken Sie den Dildo auch euch dazu. So, nun ja, so viel dazu. So viel zu unseren letzten Wochen und unserem Konsum, der nicht abreißt. Denn dazu kommt auch viel zu viel geiler Scheiß immerhin.
Ja,
immer weiter raus. Kommen wir zu unserem Hauptthema, würde ich sagen. Denn das ist, wie eingangs erwähnt, ein Film, und zwar The Promise. Ganz, ganz fresh. Der ist schon von 2016, ist letztes Jahr auf Toronto Film Festival premiert quasi. Kommt jetzt quasi nächste Woche was haben wir dann? Ist das der 17., glaube ich? Ja, am 17. ins Kino zu uns. The Promise heißt bei uns, der hat einen Untertitel noch, ne? Den habe ich jetzt gerade komplett mal kurz verdrängt. Wie ist der denn nochmal bei uns?
Weiß ich jetzt auch nicht. Das Versprechen?
Heißt der, glaube ich, sogar das
Versprechen. Nee, ich weiß es nicht.
Ich guck gerade Google. Die Erinnerung bleibt, genau. The Promise, die Erinnerung bleibt. Ab dem 17. im Kino. Warum? Es ist ein Drama-Historienfilm. Kann man so sagen. Kriegsfilm würde ich jetzt nicht nennen, es ist ein Historienfilm. Regie geführt Terry George, der hat auch Hotel Rwanda und Standoff gemacht. Hotel Rwanda war auch schon so ein Historienfilm mit, sehr historisch relevantem Zeigefingerthema. Hatte also schon ein bisschen das Händchen für. Und ja, im Film geht es im Grunde um eine Liebesgeschichte, die vor dem Hintergrund der letzten Tage des Osmanischen Reiches kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges spielt und quasi das große, sag ich mal, Tabuthema oder eben auch nicht Tabuthema, sondern ein sehr wichtiges Thema des Filmes ist der dort geschehene Genozid an dem armenischen Volk. Und das ist ja ein sehr großes Darum-Tabuthema, weil die türkische Regierung heute immer noch diesen Genozid ja quasi nicht anerkennt.
Und das ist kein Aluhut-Thema, es ist
tatsächlich genau, wahr. Das ist quasi so, als ob unsere Bundesregierung den Holocaust leugnen würde.
Ja.
Also eigentlich ziemlich krank und ziemlich krass. Und da war auch gerade erst quasi der Gedenktag vor, ich glaube, letzte Woche oder irgendwie, gerade vor kurzem erst, jedenfalls also der Release ist da, glaube ich, nicht beliebig gewählt, wo zum Beispiel sogar auch Präsident Donald Trump quasi öffentlich bekundet hat, diesen Feiertag und hat quasi den Gedenktag und hat den Opfern quasi sein Gedenken ausgesprochen und darauf hat auch dann die türkische Regierung unter Erdogan auch hat das scharf kritisiert, weil das warum er das denn tut, weil das hat ja nie stattgefunden. Also es ist ein ziemlich krasses Thema. Was da quasi thematisiert wird, die Liebesgeschichte ist dann quasi eher nur der Aufhänger, um daraus eben auch irgendwie einen sehenswerten Film auch für Publikum, sag ich mal, machen zu können, oder auch mit ein bisschen Ansatz eben, damit es eben kein Kriegsfilm oder kein reines Drama wird. Bevor wir zum Film selbst kommen, noch weiter, gerade noch ein paar Facts quasi, weil das doch ziemlich interessant ist, wie ich finde. Also der Film ist schon ewig in Planung. Und zwar ist das quasi ein Herzensprojekt von Kirk Kerkorian. Das ist der ehemalige Owner, also quasi, ja, ich weiß nicht, ob er es mitgegründet hat oder ob es aufgekauft hat. Ich glaube, er hat es aufgekauft. Der hat damals MGM geleitet, also Metro-Goldwyn-Mayer, die Filmproduktionsfirma. Kennt man ja sicherlich, oder?
Ja, beiläufig,
ganz beiläufig. MGM ist, glaube ich, ein Name. Ja. Genau, die hat er auch wieder verkauft danach. Der ist nämlich im Jahr 2015 ist der gute Herr gestorben, ich glaube mit 98 Jahren. Nämlich genau quasi in dem Monat, dem beschlossen wurde, dass der Film produziert wird. Also er hat dafür wirklich jahrzehntelang gekämpft. Ich glaube, schon selbst in den 80ern wollte er den schon drehen. Und hat jetzt wirklich ewig dafür gekämpft, dass der umgesetzt wird. Und das Problem ist nämlich dabei, dass immer wenn darüber gesprochen wurde, ob dieser Film gemacht wird, hat die türkische Regierung auf die Filmstudios Druck ausgeübt, da Filmstudios natürlich ja auch im türkischen Markt natürlich ihre Filme vertreiben wollen, war es dann immer ein zu hohes quasi finanzielles Risiko, das Ganze einzugehen. Deswegen wurde der Film bisher nie gedreht und nie umgesetzt, weil kein Filmstudio nachher das Ganze in die Hand nehmen wollte und dann nachher den Buhmann spielen wollte. Deswegen hat Kirk Kerkorian von der ganzen Kohle, die über sein Leben lang gescheffelt hat mit Filmstudios, hat er diesen ganzen Film kurzerhand selbst einfach finanziert. Aus privater Tasche mit 100 Millionen US-Dollar.
Ja.
Boom. Kann man mal auf den Tisch legen.
Wir machen das ja ähnlich. Multimaniacs finanzieren sich ja auch aus unserem eigenen Vermögen.
Ja, also wir legen auch 13,50 im Jahr auf den Tresen, damit unser Server nicht abstürzt. Also ist ähnlich. Ja. Nein, aber daran sieht man, wie sehr das dem Herrn wirklich am Herzen lag, diesen Film umzusetzen. Ja, kurzerhand, wie gesagt, den Film selbst einfach komplett finanziert. 100 Millionen hat er gekostet. Und wie gesagt, als es dann endlich soweit war, dass sie ihn produzieren konnten, denn er hat dann mit einem befreundeten Produzenten einfach eine eigene Produktionsfirma gegründet und hat ihn darüber halt quasi dann finanziert und produziert. Also sie haben es einfach selber gemacht, weil es keiner machen wollte. Quasi. Und als dann quasi beschlossen wurde, dass er gemacht wird, im ersten Produktionsmonat ist er dann verstorben, 2015. Ja. Aber er hat immer noch mitbekommen, dass es jedenfalls passiert, sein Lebenswerk quasi.
Ja.
Was ja dann doch irgendwie ganz schön ist. Warum das so wichtig war, ist glaube ich, relativ liegt auf der Hand. Der Herr hat selber armenische Wurzeln und wollte, dass dieses Thema quasi medienrelevant wird und nicht totgeschwiegen wird, was man ja verstehen kann.
Ja.
Deswegen eigentlich schönes, trauriges und krasses Thema, aber irgendwie doch auch sehr wichtig vor dem Hintergrund des Films, dass man da auf jeden Fall mit bedenken sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch deswegen vielleicht ein Oscar-Anwärter wird für irgendwas, also wenn es nur das Drehbuch ist oder so, allein aufgrund der Wichtigkeit her. In der Türkei ist der Film übrigens verboten.
Hätten sie ja auch als Fiction verkaufen können irgendwie.
Ja, Science-Fiction.
Genau. Fantasy-Film.
Der neue Fantasy-Film.
In einer alternativen Gegenwart.
Ja.
Oder alternativen Vergangenheitsschiene.
Ja, es ist wie Man the High Castle. Hätten die Türken die Armenier getötet.
Genau.
Ja, jedenfalls, das ist so erstmal der Hintergrund, das Ganze sich dreht, was man auf jeden Fall, wie gesagt, da glaube ich, mit bedenken sollte, weil das doch relativ ein wichtiger Aspekt ist. Ja, jedenfalls kommen wir zum Film an sich, der ja sehr gut besetzt ist auf jeden Fall. Christian Bale spielt mit, der spielt den Chris, den Fotojournalisten, US-Fotojournalisten von der Associated Press. Dann haben wir Charlotte Le Bon, die spielt die, wie heißt sie, Eva, ne? Genau, Eva.
Anna.
Oder Anna, nee, Anna, genau, nicht Eva, ja. Anna. Anna, genau. Eine Künstlerin, sag ich mal, bisschen reiches Mädchen. Sag ich mal, hat in, glaube ich, ist sie, nee, ist sie, sie hat armenische Wurzeln, kommt aber aus
Paris. Und ist aus Paris, also Paris sie ist
gelebt, ne?
Genau. Paris, genau.
In Paris gelebt, genau. Ist quasi mit dem Chris zusammen, also die sind ein Paar. Und dann haben wir noch Oscar Isaacs, den wir die meisten wahrscheinlich aus Star Wars kennen. Episode 7, der hat nämlich, wie hieß er? Ich habe gerade einen Hänger, wie ist der Charakter?
Poe Dameron.
Genau, ja. Gespielt hat, also dem BB-8-Besitzer für alle nicht namenskundigen.
Das ist aber auch krass, das fällt einem auch nicht direkt, also du erkennst ihn nicht sofort.
Nee, stimmt, also muss ich schon wissen. Das
wirkt vollkommen anders.
Ja. Ja, er hat ein ganz anderes Charakterbild einfach, ja. Aber der ist es jedenfalls. Ansonsten spielt er auch in Nebenrollen mit Angela Sarafian, die kennt man vielleicht aus Westworld, hat zuletzt mitgespielt. Und in einer kleinen Nebenrolle musst du ja lachen, weil ich es erst gar nicht erkannt habe, ist noch Jean Reno dabei.
Ja, das hatte ich auch vorhin gelesen und dachte mir so, ah, lustig, das ist cool.
Ja. Jean Reno ist der französische Kapitän von der Marineflotte. Genau. Ja, also gut besetzt auf jeden Fall, haben sie sich nicht lumpen lassen. Für 100 Millionen kann man sich aber auch mal ein paar Hollywood-Stars ausleihen. Ja, und worum geht's im Film? Also es geht, wie gesagt, um eine Liebesgeschichte und quasi eine Dreiecksbeziehung, beziehungsweise die sich dann erstrickt. Also wie gesagt, Chris und Anna sind ein Paar. Das Ganze spielt zunächst in Istanbul, beziehungsweise damals noch, hilf mir, wie hieß Istanbul früher?
Konstantinopel,
danke. Genau, also spielt in Konstantinopel zu Beginn, wo Michael, der Arminia, sein Medizinstudium aufnehmen möchte. Er ist Medizinstudent, fängt auch gleich mit einer ziemlich, ich fand die Szene ziemlich cool, wo er dann ja seine erste Stunde hat und erstmal an einer Leiche, einer quasi Krebsleiche schnibbeln sie rum und er soll dann erstmal Organe entnehmen. Das macht er auch ganz, ganz gezielt und gut. Und dann soll sein Kollege, glaube ich, den Magen oder den Darm irgendwie dann rausnehmen und dabei platzt das Ganze und ihm schießen erstmal ein paar Liter Kot entgegen, die sich aus seiner Schürze verteilen.
Das Beste ist ja, er fällt dann ja.
Genau, er kippt dann erstmal rein und kippt da so rein, genau. Und Michael ja, erst muss ein bisschen schmunzeln, hilft ihm aber dann erstmal hoch. Musste ich lachen erstmal.
Ja. Ja, das Schöne da an, gerade an der Szene ist halt, sie kommt jetzt nicht so slapstick-mäßig rüber. Ne? Das ist halt schon, sie passt rein.
Ja, genau, also ist jetzt nicht doof, ist jetzt kein Ace Ventura-Humor, ne? Aber ist zumindest für den Anfang erstmal ein bisschen auflockernd so, weil ich sag mal, die erste halbe Stunde hat noch so den ein oder anderen Lacher in Anführungszeichen, aber ein bisschen komische Szene zumindest oder so ein bisschen noch halbwegs Good Vibes so, was ja dann quasi ab der Hälfte des Films komplett umschwenkt so. Und deswegen, das ist ein netter Auftakt erstmal so ein bisschen zum Warmwerden. Genau, und ich will schon mal Eva sagen. Anna und Anna. Michael lernen sich halt kennen. Und wie es natürlich so sein muss, vergucken die beiden sich ineinander. Was natürlich Chris überhaupt nicht schmeckt. Und er relativ schnell merkt, dass da was knistert im Busch.
Ja. Er ist ja am Anfang auch schon etwas arrogant, also Chris ist. Es fühlt sich ja schon ein bisschen überlegen bei allem.
Genau, also er macht natürlich auch noch wichtig, ne? Er ist Amerikaner, er ist einer der wichtigsten Journalisten irgendwie der Welt, wird später auch irgendwie gesagt. Er ist ein sehr renommierter, bekannter Journalist. Und hält halt sehr viel auf sich, aber hat auch ein leichtes Alkoholproblem.
Ja.
Ja, das merkt man auch recht schnell, weil er dann sind sie auf einer Party irgendwie, und sobald da so ein Glas zu viel hat, wird er ausfallend und pöbelt auch gerne mal rum. Legt sich dann da auch erstmal mit ein paar Deutschen an, was auch ganz witzig war, weil in der, wir haben die Originalversion gesehen, also in Originalsprache, und da reden die Deutschen dann auch Deutsch mit Untertiteln, dann Englischen, und Christian Bale antwortet auch auf Deutsch dann, was aber mehr schlecht als recht war, und selbst als Deutscher warst du froh, dass die Untertitel da waren, weil er nicht so richtig gut Deutsch spricht.
Ja,
das fand ich ganz witzig, aber ja, da merkt man halt schon, also er ist ein bisschen arrogant, er ist ein bisschen schroff, er benimmt sich gerne auch mal daneben, wenn es drauf ankommt, und was eben Anna auch nicht so geil findet. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, und Michael und Anna wandeln dann auch eben an, sie vergucken sich ineinander, und schon haben wir eine perfekt konstruierte Dreierbeziehung, die ja nur in die Hose gehen kann. Aber eben bevor das dann eben weitergehen kann überhaupt, kommt eben was dazwischen. Und das ist dann eben der Punkt im Film, wo dann eben dieser vermeintliche Genozid eben quasi beginnt. Des Nachts ziehen dann türkische Truppen und türkische Anhänger durch die Straßen, verwüsten armenische Geschäfte. Es werden eben dann Leute auf der Straße auch zusammengeschlagen und so weiter. Ja. Mittendrin eben die beiden können dann quasi entkommen, flüchten sich in einen Unterschlupf von armenischen Bürgern und entfliehen dem Ganzen. Aber dann eben merkt man schon, da bricht Unruhe los. Und dann gibt's quasi einen im Film direkt mal einen großen Schnitt.
Ja.
Nämlich über 6 Monate. Denn Michael will dann quasi seinen Onkel, glaube ich, nämlich will er besuchen, und der wurde schon von den Türken eben eingesperrt. Und ohne zu viel da auch schon Spoilern vorwegzunehmen, aber er möchte ihn quasi wieder da befreien. Er hat ja quasi einen offiziellen Wisch so vom Staat, dass er quasi ja Medizinstudent ist und da arbeitet, und das hast du nicht gesehen. Was die Türken aber in dem Moment das ist keine Sau mehr, denn es zählt kein Wisch mehr, denn die haben da wirklich quasi die Anarchie ausgerufen, und ja, die Leute werden, wie er dann auch schnell merkt, auf offener Straße wirklich einfach an die Wand gestellt und erschossen. Wo er dann doch jetzt langsam mitbekommt, das ist gerade ernst hier. Hier ist der Spaß vorbei.
Ja.
Und ja, er wird dann quasi, ohne jetzt darauf ins Detail weiterzugehen, er wird quasi inhaftiert, und dann haben wir im Film einen größeren Zeitsprung über 6 Monate, wie gesagt, und Michael landet dann im Arbeitslager der Türken. Und ja, das heißt, er ist weg. Anna und Chris sind von ihm getrennt, und man weiß erstmal gar nicht, ja, wissen die noch voneinander, und weiß der eine, wo der andere ist, und das stellt sich auch schnell heraus, nämlich nicht. Also das Ganze ist dann getrennt und damit auch beendet. Und ja, wie hat ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, es ist natürlich dann, es geht in der zweiten Hälfte des Films, wie gerade gesagt, ist dann wirklich der Ton ein ganz anderer. Dann es geht dann wirklich, es wird ziemlich düster. Ist es dann so, dass Michael sich später aus dem Arbeitslager dann entkommen kann, und er flüchtet zurück zu seiner Familie und versteckt sich dann eben da vor den Türken quasi. Und ab der Hälfte des Films, wie gesagt, dafür, dass der Anfang, fand ich, so beschwingt war, sag ich mal, noch und so erstmal so einen leichten Einstieg geliefert hat, ist es dann wirklich, also spätestens dann ab der zweiten Hälfte mit dem Arbeitslager, fand ich, hat der Film einen richtig, richtig wirklich bierernsten, auch bitteren Ton. Ja,
genau.
Wo dann wirklich, also ich fand diesen Prozess so gut, wie man so mit den Charakteren erstmal mitbekommt, dass die auch selber erstmal merken müssen, wie ernst die Situation gerade ist. Also
man, ja, merkt, es ist halt so wirklich dieses aus dem heiteren Himmel im Grunde.
Hm? Genau.
Halt wirklich. Also es gibt zwar so Vorzeichen, das ist ja dann zum Beispiel auch mit, das merkst du ja gerade bei Chris, dass der auch schon so relativ interessiert an allem Möglichen ist und auch schon eben auch provoziert oder anstachelt, wie jetzt bei den Deutschen, und das macht er auch später nochmal ein bisschen. Aber du merkst, dass es noch relativ beschützt ist und dass da eigentlich noch nicht so was passieren kann, ist dann eben auch noch ein bisschen High Society mäßig an der Stelle, und dann geht's ja wirklich rasant in die andere Richtung, dass Stände nichts mehr zählen und dass du eigentlich pausenlos in der Gefahr schwebst, dass dir auch was Schlimmes passiert.
Genau, also du merkst auch schnell, es wurden Leute auch entmachtet, ne, quasi. Also die es zählt, wie du gerade gesagt hast, es zählt nichts mehr, so ein Wisch irgendwie ist nichts mehr wert. Auch Chris mit seinem Presseausweis und hast nicht gesehen und den Unterlagen aus den USA offiziell, das ist denen auch alles scheißegal. Und ja, er ist ja auch so arrogant er ist, aber so, sag ich mal, er will ja aufdecken, er will ja aufklären. Ja. Also er ist ja auch sehr direkt und schickt dann da quasi seine Telegramme ja auch wirklich dann direkt ab in die USA. Das heißt, die Welt weiß im Moment, wo es losgeht, und es ihnen klar bewusst wird, weiß sie ja Bescheid, weil er darüber berichtet so. Und genau, und ab der Hälfte dann fällt ja erstmal diese ganze Liebesgeschichte wirklich erstmal in runter, und dann geht's ja wirklich erstmal um die Flucht, um erstmal klarkommen, so erstmal rauszufinden, wo stehen wir, was sind unsere Möglichkeiten und so weiter. Und ich finde, da hatte der Film mich echt dann so ein bisschen, weil das war echt spannend. Also die Bilder, die dann da wirklich auch kamen, sind ja wirklich auch teilweise wirklich krass, ne? Also man sieht wirklich halt Massenerschießungen, man sieht Kinderleichen auf den Straßen liegen und so. Das war schon sehr, sehr übel. Also der ist wirklich sehr ungeschönt. Zeigt wirklich auch, wie furchtbar das dann ist. Also da keine Rücksicht auf Frauen, Kinder, alles wurde über den Haufen geschossen. Du hast dann später ja noch dann dieses, es gibt dann halt so Refugee-Camps eben natürlich, wo Armenier unterkommen, wo Kinder quasi aufgenommen werden, die dann über Sicherheit gebracht werden sollen, übers Meer und so weiter. Und selbst da erfahren sie ja dann quasi von den Plänen, dass die Türken da reingehen wollen und selbst die quasi diese Auffanglager vernichten wollen. Das ist halt, und das fand ich schon sehr, sehr krass. Also die Darstellung ist wirklich schon sehr direkt.
Schonungslos, ja.
Genau, was ich im Film aber gut heiße, also da hat er wirklich keine, da gab es keine Tabus, was so ein Film auch braucht. Also wenn du wirklich das aufzeigen willst und anprangerst. Also es ist jetzt kein Splatterfilm, ne? Klar, also nicht falsch verstehen. Man sieht jetzt keine, man sieht jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit einfach nur Leute, die erschossen werden. Du siehst eigentlich immer eher die das Resultat. Also du, du siehst das Ergebnis so, das reicht auch. Genau, und ja, es beleuchtet dann quasi ab der zweiten Hälfte dieses Aufbauen von: Schaffen wir es irgendwie, uns noch quasi im Land zu verstecken, und sitzen wir das jetzt quasi aus, bis hin zu: Okay, das hat keine Chance, beziehungsweise das hat keinen Sinn. Die werden uns hier finden, und dann eben bis dahin, wie sie quasi wie sie es geschafft haben, aus dem Land zu fliehen. Eben, das ist dann nämlich, das ist jetzt kein Spoiler, aber das ist einfach historisch so gewesen. Das geschieht dann eben am Schluss durch die französische Marine eben. Das ist aber dieser Weg eben dazwischen, diese zweite Hälfte des Films, die fand ich da wirklich sehr, sehr spannend. Also es gibt dann hin und wieder, es gibt dann zwischendurch dann eben natürlich, es wird natürlich später nochmal die Liebesgeschichte aufgegriffen, muss ja auch zu Ende erzählt werden. Ist ja auch egal, wie gesagt, das ist jetzt auch zu viel ins Detail, das wollen wir auch gar nicht verraten, aber zusammengefasst so kann ich sagen, du hast halt, wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Liebesgeschichte ist ja im Grunde Mittel zum Zweck, um halt diesen Film und das Thema dahinter als trotzdem noch, sag ich mal, Unterhaltungswert zu tragen. Also die ist aber, wie gesagt, also mich hat sie nicht gestört, sie war aber jetzt halt auch nicht gut erzählt. Also es waren halt die Charaktere, also müssen nicht über Christian Bale und Isaacs reden, das sind super Darsteller, also die Schauspieler fand alle super gut, habe ich alles abgekauft. Auch halt dieses Grimmige und dieses wirklich so Trockene bei Bale, so, das kann er halt auch. War halt ein Batman mit Bart irgendwie. Batman, genau. Das war alles cool und Darsteller, alles super. Aber die Liebesgeschichte, die war halt so, ja, die war halt, die kann, die musst du halt nicht beachten, die ist halt lapidar, die gehört dazu, weil sie eben einen Plot brauchten, den sie halt dann auch zu Ende erzählen mussten, damit die Charaktere natürlich auch irgendwie so ein Entwicklungsbild haben. Ist okay. Aber immer davon abgesehen, wie gesagt, fand ich ihn wirklich dann als das Historiendrama, was er sein wollte, dann eben wirklich, wirklich echt doch ziemlich gut. Also besser, als ich erwartet hätte. Weil er hat was Krasses aufgezeigt, was in der Welt nun mal auch wirklich, also es ist halt wirklich passiert. Aber er hat es auch nicht so trocken dargestellt, dass du nicht unterhalten warst. Also er hat diesen kleinen Spagat geschafft zwischen: Ich zeige euch jetzt hier wirklich krasse Bilder, und das ist so damals vorgefallen. Hat aber trotzdem noch geschafft, es gab ja auch am Ende so ein paar Action-Szenen so, die sind auch echt gut gemacht. Und er ist trotzdem filmisch spannend und trifft trotzdem den Ton dabei, dass du trotzdem im Hinterkopf hast, so: Das möchten wir gerade anprangern, so. Wir möchten euch das ins Gedächtnis rufen. Das ist halt passiert, so. Das ist keine Drehbucherfindung. Das ist passiert. Das fand ich wirklich eigentlich ganz gut umgesetzt. Wie ging's dir da?
Also, ich würde es mal jetzt so sagen, es wäre jetzt nicht ein Film, den ich mir hundertprozentig nochmal anschauen würde. Die Story an sich, also die tatsächliche Botschaft, sagen wir mal, lieber als die Story, die ist wichtig, und ich mag ja eigentlich historische Filme. Mich hat auch nicht die Liebesgeschichte da abgeschreckt, was mir anfangs ziemlich auf den Sack ging und was dann auch mich schnell ein bisschen davon abgebracht hat, sehr konzentriert zu schauen, war halt dieses ständige Wechseln, also das Pacing war mir einfach viel zu schnell. Da war wirklich irgendwie in einer Szene hast du dann fünf verschiedene Winkel, Dialoge wurden aus mehreren Engels dann gezeigt, wo es keinen Sinn gemacht hat. Also du hast da, es kam irgendwie so, ich weiß nicht, es war mir einfach zu schnell für den Plot, und dadurch war ich dann später auch nicht mehr richtig konzentriert. Mir gefiel eben auch nicht dieser spontane Wechsel, gerade sechs Monate später, also es war für mir, es sprang mir zu sehr.
Ganz gar nicht. Er hat in der ersten Hälfte, also vor dem Zeitsprung, hat er halt sehr viel Location-Wechsel in der Stadt, in Konstantinopel. Ja. Also dann sind sie erst bei den Eltern, dann sind sie bei den, wer waren das, die Nichte oder sowas? Oder, also da hat er Verwandte gehabt, dann waren sie bei denen in diesem Anwesen am Anfang, ne?
Ja. Das ist halt auch schwierig, da dem zu folgen. Also ich war nicht sehr konzentriert dabei in dem Moment. Und da bist du dann auch sehr schnell raus und fragst dich, hey, wo sind denn jetzt, wer sind denn jetzt die Leute?
So, ja, also er hatte halt, wie gesagt, am Anfang viel Location-Wechsel. Also er hatte das Anwesen, dann sind sie quasi auf diese Geburtstagsparty gesprungen von dem Freund, dann waren sie da auf dem Amt, weil er dann sein Medizin-Dings abholen musste, seinen Wisch, dann waren sie in der Medizinschule, dann waren sie wieder auf dem Anwesen, das fand ich auch, ja. In der Stadt hat es am Anfang sehr viel gesprungen, wo du nicht immer ganz genau wusstest, wen du jetzt wie einzuordnen hast und wer da jetzt relevant ist, und nachher war auch, im Endeffekt war ja auch kaum einer relevant. Du hattest am Ende wirklich noch drei relevantere Charaktere aus dem Anfang. Ja. Das ist der eine Botschafter, dieser Typ, der Chris dann später hilft, jetzt ohne zu spoilern. Und halt die Verwandten noch von Michael, das war's ja. Mhm. Und die ganzen anderen, dann gibt's ja noch diese Botschaft, wo Chris auch dann die Telegramme abgeschickt hat. So, die ganzen Szenarien am Anfang, die hatten nachher eigentlich keine Relevanz, so.
Das stimmt am schon. Am Anfang wirkt's halt so nach dem, das wirkt halt so, als wäre alles wichtig und man müsste es
zeigen. Genau, aber ist er gar nicht, ja.
Ja. Und dann kommst du halt auch einfach raus. Auf der einen Seite musst du dir die ganze Zeit diese Informationen reinballern und auf der anderen Seite, verstehst du die Zusammenhänge noch nicht. Später ist der Film dann, steht im großen Kontrast, weil dann hast du sehr lange Situationen da drin, wo du nicht die ganze Zeit von Location zu Location springst oder Handlung zu Handlung, da gibt alles mehr, ergibt alles mehr Sinn.
Nee, die zweite Hälfte ist ja doch eher straight dann, ja.
Ja, genau. Was mir richtig gut gefallen hat, war die Umsetzung. Also die Umsetzung, also Kostüme und
Locations,
das fand ich mega authentisch. Das konnte ich dem Ganzen richtig abkaufen, dass es eben ist nicht direkt Jahrhundertwende, ist ja
15 Jahre nach Jahrhundertwende,
aber 15, so, ja. trotzdem so die Zeit, die erkennst du darin. Du siehst eben auch diese Unterschiede zwischen den ärmeren Dörfern. Du siehst dann eher schon pompöse Bauten, wenn es dann eben zu den reicheren geht. Und das hat mir sehr gefallen, weil das mag ich gerade bei historischen Filmen, wenn die wirklich sehr gut umgesetzt sind.
Bin ich bei dir,
genauso eben. Ja, das Schauspiel, klar, hast du ja auch schon angesprochen, Christian Bale, macht alles richtig, was er macht. Das hat mir alles gut gefallen, mir gefiel auch, wir haben es ja beide in der Originalfassung gesehen, mir gefiel auch der Akzent, du hast das alles.
Ja, das fand ich auch.
Wirklich, war alles gut abzukaufen. Und klar war Christian Bales Deutsch scheiße, aber es passt halt auch wieder, ne? Da ist dann jemanden,
ist ja okay, er ist halt ein Ami, der halt aber ein paar Worte Deutsch kann und gibt ihnen halt Konter in der Situation. Ja. Das war okay, ja.
Wenigstens waren konnten die Deutschen Deutsch.
Und haben auch erstmal schön die alte Hymne gesungen. Ja,
da musste ich auch ein bisschen schmunzeln.
Die alte Kaiserreichshymne.
Auch nice, so. Nee, also, es wäre jetzt tatsächlich nicht so ein Film, wo ich sagen würde, den würde ich mir jetzt unbedingt anschauen wollen. Von vornherein hätte ich nicht jetzt als irgendwie Listenfilm gehabt, wo ich sage, den will ich unbedingt mal sehen. Aber die Botschaft an sich, die fand ich gut umgesetzt. Gerade wie du auch sagtest, die am Ende so krasse Bilder. Wir hatten ja unabhängig voneinander geguckt und ich hatte dir ja auch, glaube ich, dabei geschrieben, dass da, wenn du die Bilder siehst, dass du dann halt wirklich schon echt einen ziemlich trockenen Mund bekommst, weil du denkst, das ist bitter, was du gerade siehst. Also eben mit diesem Wissen, du siehst jetzt keine Fiktion, du siehst jetzt hier kein Game of Thrones oder sowas, sondern du siehst im Grunde Game of Thrones in unserer echten Welt in der Vergangenheit. Ja, du siehst, dass es wirklich so grausam war, dass einfach mal Leute über den Haufen geschossen wurden und Kinder weggelaufen sind und halt mal halt drauf.
Ja.
Das kriegst du mit und mit dem Bewusstsein, dass das in unserer echten Vergangenheit passiert ist, dann denkst du schon, das sind harte Bilder. Die sollte man sich vielleicht auch einfach anschauen, um sich eben dessen bewusst zu werden, was passiert ist.
Ich sag mal so, ich bin bei dir, ich hätte mir den, glaube ich, jetzt einfach so, wie er ist, wenn ich den jetzt, sage ich mal, einfach ich hätte geguckt, was läuft nächste Woche im Kino, ich sehe den, hätte ich ihn mir nicht angeguckt.
Ja.
Aber da wir jetzt die Möglichkeit hatten eben und ihn quasi eben ja die Möglichkeit bekommen haben, ihn quasi zu sehen, auch vorm Kino und ihn hier zu besprechen, bin ich aber jetzt froh, ihn trotzdem gesehen zu haben. Also ich bin froh, um den nicht verpasst zu haben, weil er trotzdem wichtig ist. Und es ist auch trotzdem, es ist ein guter Film. Also es ist sicher kein schlechter Film. Er ist natürlich Geschmackssache. Gerade was halt eben, wie hat das Liebestrara drum angeht, das ist halt Mittel zum Zweck. Das stört auch nicht. Also selbst wenn man da allergisch gegen Kitsch ist und so, das ist jetzt
ja, so kitschig ist es ja zum Glück gar nicht.
Genau, ist es nicht und es nimmt auch jetzt nicht so viel Raum ein, wie das ist. Nee. Es ist so eine Konstante, die den Film halt zusammenhält, ein roter Faden, der eben die Charaktere natürlich dann da durchzieht. Wer wirklich auf so Historiendramen steht und wirklich sich da ein trauriges Bild von machen möchte, was da damals so los war im Osmanischen Reich, der sollte sich den, finde ich, angucken, definitiv. Also es ist ein wichtiger Film, allein für die Message, wie gesagt, es ist sehr bezeichnend. Wie gesagt, dass die Türkei direkt verbietet. Es ist wirklich, ich finde das sehr beschämend. Mega
traurig, ja, eben.
Und von daher, wie gesagt, kann man sich den wirklich ruhigen Gewissens angucken. Man muss aber nur rechnen, halt danach hat man auf jeden Fall ein Kloß im Hals, so, weil es schon sehr, 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 sehr bitter ist, was da alles passiert. Ja.
Ist halt eben auch, ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Trailer gesehen vorher, aber wer eben mit diesem Gedanken reingeht, das ist ein historisches Liebesdrama oder sowas, der liegt falsch.
Genau, nee, also das ist es schon nicht. Also der ist schon wirklich, der ist schon
jetzt
wirklich
nicht irgendwie Stolz und Vorurteile in der Türkei.
Nee, genau. Also das darf man nicht falsch verstehen. Nee. Also der hat schon wirklich, es gibt ja auch wirklich Kriegsszenen, also es gibt Action-Szenen, wie gesagt, und die sind auch so zum Glück so unter, also es klingt immer so doof, aber trotzdem, die sind auch unterhaltsam gedreht, sodass es auch als Film funktioniert. Ne? Das sind jetzt nicht so trocken, dass es halt wirklich nur ein Historienfilm ist, sondern es ist immer noch ein Film, der auch zum gewissen Teil trotzdem unterhalten soll. Das ist einfach wichtig, weil natürlich kannst du einen Film mit Message machen, weil der aber langweilig ist, guckt niemand. Es ist immer noch ein Kinofilm und also er schafft wirklich diesen Spagat, ich habe eben schon mal gesagt, aber das macht er wirklich gut, fand ich. Er unterhält und ist wirklich spannend vor allem. Also er ist wirklich spannend, du willst wissen jetzt, was mit den Leuten passiert, so, du hast die es ist genug Zeit im Film vergangen, dass du sie quasi dich mit ihnen identifizieren konntest und auseinandersetzen konntest. Und dann willst du auch, dann fieberst du auch wirklich mit. Und das schafft er halt wirklich dann ziemlich gut.
Ist halt kein Nischenfilm. Also den kannst du jetzt nicht nur in irgendwelchen intellektuellen Kinos in Studentenstädten sehen. Nee,
genau. Da merkst du eben aber auch, wo das Geld hingeflossen ist. Ne? Also mal abgesehen von Darstellern so und wie du aber eben sagst, Kostüme, das Szenenbild. Da ist Arbeit reingeflossen, da die kleinen Siedlungen, die ganzen Kostüme, dann die Wälder und so weiter, was sie da alles aufgezogen haben.
Also das hat mich wirklich mit am meisten gecatcht, auch die Farbgebung. Es ist ja, du siehst ja, der Film ist sehr gut, es wirkt alles gut, die Wälder sind dunkel,
der hat ein super hohes, und kalt. Der hat ein super hohes Production Value, auf jeden Fall, das merkst du. Also du merkst schon, dass der teuer war, so, ja.
Ja.
Das ist jetzt kein kleiner Indie-Film, irgendwie kein Arthouse-Ding so für 13,10 € irgendwie. Also merkst schon, da ist halt wirklich was reingeflossen, aber auch in richtigen Stellen, sag ich mal.
Ja, genau.
Um es halt einfach authentisch wirken zu lassen, das ganze Szenario.
Ja, es sind ja halt auch jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, super, mega, endlos hübsche Schauspieler drin oder sowas. Du kaufst den Leuten ab, dass es normale Menschen sind.
Ja, genau, also genau,
aus dem Leben rausgegriffen. Deswegen finde ich eben auch tatsächlich jetzt, wo ich so ein bisschen mehr über den Film nachdenke nochmal, werde ich mir vielleicht sogar nochmal im Kino angucken auf Deutsch, dann vielleicht catcht er mich dann nochmal mehr. aber es ist halt, mir hat am allerbesten wirklich gefallen die Authentizität, dieses scheiß Wort, ne? Die Authentizität, alter Vater. Das hat mir wirklich richtig gefallen. Eben von den Charakteren, dass sie glaubhaft sind, dass sie glaubhaft spielen, vom Szenenbild her, Kostüme, Umsetzung und tatsächlich auch dieser Verlauf. Also klar, ich habe ja gesagt, es hat mich am Anfang verwirrt, ich war nicht mehr ganz so konzentriert, aber trotzdem ist der Verlauf sehr geil, dass du am Anfang eben, du siehst, dass der Michael, dass er sein Studium anfängt. Dann siehst du so ein bisschen so seinen Werdegang ganz kurz und dann verliebt er sich und alles ist irgendwo schön, ist ein bisschen stressig, aber alles immer noch so dieses niedliche, heile Welt-Ding mit vielleicht ein paar historisch gelegenen Spannungen. Und dann plötzlich nimmt der Film, wie du schon sagtest, eben diese rasante Fahrt auf und es kriegt einen ganz, ganz krass anderen Ton. Und das zieht sich eben dann trotzdem in diese historische Situation rein. Das finde ich gut.
Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, halt, dass er wirklich halt dann so, dass er seine Welt rausgerissen wird, so, ne. Er ist halt ein einfacher Typ, so, er ist halt smart, so, er hat etwas im Kopf, aber ist eigentlich ein einfacher Mensch, ein Herzensguter. Mhm. Und plötzlich, bricht halt die ganze Welt zusammen, so. Das ist halt, ja. Das kommt halt echt gut rüber, ja.
Ja.
Ja, ey. Ich glaube, das umfasst das eigentlich ganz gut.
Mhm.
Also, ja, wir haben es gesagt, man kann es nur abschließen damit. Ich finde, der Film sollte gesehen werden, allein aufgrund der Wichtigkeit. Und wie gesagt, man muss keine Angst haben, das ist jetzt wirklich kein trockener Arte-Film irgendwie.
Mhm.
Er ist trotzdem ein unterhaltsamer Kinofilm, den kann man gut gucken und sollte sich da auch jetzt nicht irgendwie von der Romanze in der Sache abschrecken lassen, weil das so viel Platz nimmt es dann einfach auch nicht ein. Und kann und sollte man sich, denke ich, mal angucken. Ob es ein Kino sein muss, sich ja für sich entscheiden. Er ist jetzt natürlich jetzt kein Dunkirk oder so, der jetzt eine extrovertierte, dynamische Kinoerfahrung ist, aber reicht vielleicht auch mal zu Hause auf Blu-ray dann irgendwann. Das muss ich ja für sich entscheiden. Aber ich glaube, mal gesehen haben kann man den allein um die...
Gesehen haben auf jeden Fall.
Zu verstehen, wie die Wichtigkeit hinter dem Thema einfach das mal im Kopf zu haben.
Ja. Genau, also das auf jeden Fall. Wie man dann am Ende selber findet, aus filmischer Sicht, aus erzählerischer oder historischer Sicht, das ist ja dann tatsächlich jedem selbst überlassen, wie bei jedem Film natürlich. Aber
ja, klar.
Sehen schon, ja. Bin ich bei dir.
Sehr
wie gesagt, jetzt, wo wir drüber geredet haben, fallen mir doch mehr Sachen ein, die in meiner...
ist doch mehr hängen geblieben, als du dachtest.
Ja, genau. Ich bin doch mehr hängen geblieben, als ich dachte. Nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass ich eher unterbewusst das alles mitgenommen habe. Und ich denke mal, ich werde doch noch mal die Lücken füllen. Weil es hat mich halt erstmal nicht gecatcht. Ganz einfach. Aber das Thema ist sinnig und wie gesagt, mir hat das Optische mit am besten gefallen. Die Erfahrung, die Filmerfahrung. Ja.
Sehr gut. Ja, dann schließen wir mit unser Plädoyer für heute. Wie gesagt, startet jetzt am Donnerstag, 17. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr den sichten möchtet. Wir können ihn jedenfalls empfehlen. Damit sind wir für heute, denke ich, auch am Ende. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's mal wieder gefallen. Wir haben wieder Podcast-Blut geleckt und wollen natürlich jetzt wieder mehr reden.
Wir müssen mehr auch.
Bluten und reden wollen wir.
Podcast muss bluten.
Bluten und leveln, bluten und reden. wir danken euch fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal zu einer neuen freshen Episode. Und bis dahin, viel Spaß. Wir werden auf der Gamescom auf jeden Fall auch sein, wenn ihr vor Ort seid. Sagt uns Hallo, wenn ihr uns begegnet. Unsere hässlichen Fressen kennt ihr ja von der Webseite, wenn nicht, multimaniacs.de.
Ja.
Könnt ihr euch Steckfotos
ausdrucken. Wir werden auch viel darüber prahlen, dass wir auf der Gamescom sind. Also ich auf jeden Fall. Ich werde nonstop Scheiße labern und
wir werden jeden Tag via Instagram nackt Live-Videos machen, wie wir auf der Gamescom.
Ja, immer.
Tanzen.
Ich sende halt Dickpics mit Messeständen dran.
Messestände.
Ja. Schön.
Okay. So, Ruhe jetzt. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal nach der Gamescom. In diesem Sinne, macht es gut.
Ciao.
Tschüss.